Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Viele Leute wollen in ihren Ferien entspannen. Nicht so die Bündnerin Larissa Durisch. Sie ist trotz dem Nahostkonflikt auf Israel gereist.
Ich hatte sicher Respekt und ich wusste, es wird wahrscheinlich emotional. Es wird jetzt nicht so, cool, Ferien.
Geplant wäre, einen Monat in Israel zu bleiben. Aus dem ist dann aber nichts geworden. Ich habe mit der jungen Emserin über ihre Erlebnisse und die abrupte Heimreise geredet. Und seit dem 1. Mai ist sie Geschäftsführerin vom Spital Davos, Carmen Mattis.
Der Druck ist sehr gross. Ich bin mir dessen sehr bewusst, als ich diese Position übernommen habe.
Im Interview schaut sie auf ihre ersten 100 Tage im Amt zurück und redet darüber, welche Herausforderungen das Spital Davos beschäftigt. Das zwei von den Themen heute im Infomagazin mit mir, Jasmin Schneider. Schön, hören Sie dazu. Zum Start verlassen wir das Sendegebiet und schauen auf Israel. Das Land hat viel zu bieten. Neben eindrücklichen Landschaften und modernen Städten auch viel Kultur. Es ist bekannt für die Herkunft vom Juden und dem Christentum, aber auch der Islam ist in Israel verbreitet. Die Vielfalt, die das Land zu bieten hat, zieht natürlich auch Touristinnen und Touristen an. Aber seit Jahren ist Israel Teil des Nahostkonflikts. Trotzdem hat Larissa Durisch, eine junge Bündnerin, den Sommer die Reise nach Israel gewagt.
Ich hatte sicher Respekt, ja. Und ich wusste, es wird wahrscheinlich emotional. Es wird jetzt nicht so, cool, Ferien. Aber meine grösste Sorge war eigentlich, dass der Flug einfach gecancelt wird, ohne gar nicht gehen kann.
Die Reise nicht zu machen, ist für die 21-jährige Imserin keine Option.
Eigentlich war es schon eine Reise, die ich relativ lang geplant hatte. Und vor allem zum Kollegen besuchen und so ein bisschen sein Land sehen. Und jetzt über das letzte Jahr habe ich auch mega viel über das Land gelernt und mega ein Interesse ins Land entwickelt und habe es unbedingt sehen und auch spüren vor Ort.
Am 21. Juli ist Larissa Durisch in Tel Aviv gelandet. Tel Aviv ist die zweitgrösste Stadt im Land und liegt an der Westküste von Israel am Mittelmeer. Von Bomben und Anschlägen, wie das zum Beispiel im Gazastreifen fast an der Tagesordnung ist, hat Larissa Durisch in Tel Aviv nicht viel mitgekriegt.
Also ich habe viel gesehen, so Gedenkstätten oder sie haben auch so Sticker, wo sie, es ist wie so Andenken an die Leute, die gefallen sind. Dann haben sie immer so ein Foto von den Leuten, die gestorben sind und daneben das Zitat. Und das sieht man wie überall in der Stadt. Aber ich habe jetzt nicht Angst verspürt, wo ich unterwegs war, habe ich mich immer mega sicher gefühlt.
Dazu hat sich Larissa Durisch täglich über die neuesten Entwicklungen vor Ort informiert. Eigentlich wollte sie einen Monat im Land bleiben. Aber dann hat sich Ende Juli die Lage verschlimmert.
Es hat dann eigentlich ziemlich schnell geheißen, von meiner Familie aus, aber auch von meinem Kollegen, wo ich da war, dass ich so schnell wie möglich gehen soll, weil man halt nicht vorausgesehen kann, was jetzt passiert und was die Reaktion wird sein.
Ursprünglich geplant war, über Griechenland wieder zurück in die Schweiz zu fliegen. Es musste dann aber schneller gehen. Und so hat sich Larissa Durisch am Donnerstag, 1. August, auf den Heimweg gemacht.
Das war eine schnelle Entscheidung. Also am Tag haben wir gesagt, okay, vielleicht sollte ich gleich gehen. Und dann haben wir geschaut wegen Flüge. Und es war dann aber recht schwer, weil Lufthansa hat Flüge schon gestrichen hatte und viele andere Fluggesellschaften auch. Dann bin ich dann mit einem Bus an die Grenze gefahren und von dort über die Grenze auf Ägypten gegangen.
Für die 21-jährige Emserin kein einfacher Moment.
Also ich war mega traurig zum Gehen. Ich hätte nicht wollen gehen und bin eigentlich vor allem gegangen, weil es eben mir von überall geraten worden ist. Habe mich aber, muss ich gleichzeitig sagen, immer noch mega sicher gefühlt. Also ich hatte nicht Angst gehabt. Ich hatte eigentlich ein mega Vertrauen darauf gehabt, dass alles gut kommt.
Und im Fall von Larissa Durisch ist auch alles gut gekommen. Nach einer Nacht in Ägypten konnte sie wieder nach Europa fliegen. Das ist jetzt eine Woche her. Und für die 21-Jährige ist klar, sobald sich die Lage in Israel ein bisschen beruhigt hat, will sie nochmal gehen.
Also ich habe mega die Stärke der Menschen vor Ort gesehen. Wie lebensfroh, dass sie eigentlich sind in so einer Situation, wo du eigentlich ständig Angst haben musst. Und wie schön, dass der Ort eigentlich ist. Und ja, es hat mich mega berührt.
Das die Erfahrungen von einer jungen Emserin, die diesen Sommer trotz Nahostkonflikt auf Israel gereist ist. Der Begriff Nahostkonflikt haben Sie sicher auch schon in den Nachrichten gehört. Wegen dem Konflikt sind schon viele Menschen gestorben und die Bevölkerung leidet darunter. Ich habe mit meinem Redaktionskollegen Markus Seifert über den Konflikt geredet und von ihm wissen, wie das Ganze eigentlich angefangen hat.
Der Konflikt geht eigentlich bis mindestens zum Anfang des letzten Jahrhunderts zurück. Um 1917 haben im heutigen Israel Araber und Juden unter britischer Herrschaft gelebt. Dann sind immer mehr Juden eingewandert, die vor dem wachsenden Antisemitismus aus Europa geflohen sind. Die Spannungen haben dann zugenommen, wo sogenannte Zionisten Land im grossen Stil aufgekauft haben und die Araber auch in den umliegenden Provinzen für ihre Unabhängigkeit von England und Frankreich gekämpft haben. 1947 hat es einen Teilungsplan der Vereinten Nationen gegeben. Der hat Gebiete für Juden und Palästinenser vorgeschlagen, also eine eigentliche Zwei-Staaten-Lösung. Aber diese Teilung haben die arabischen Staaten immer abgelehnt. Und wo Israel 1948 die Staatsgründung ausgerufen hat, ist ein Krieg mit bewaffneten Palästinensern und den Nachbarstaaten ausgebrochen. 1949 ist zwar zu einem Waffenstillstand gekommen, aber eine eigentliche Friedenslösung hat es seither nie gegeben.
Also der Konflikt besteht ja wirklich schon über Jahre hinweg, aber erst seit dem letzten Herbst redet man eigentlich von einem Krieg. Was hat sich dort geändert?
Eigentlich war seit der Gründung des Staates Israel nie Frieden in der Region. Also immer wieder hat es Gewalt gegeben, Terroranschläge, aber auch richtige Kriege. Der bekannteste davon ist wahrscheinlich der Sechstagekrieg. Da haben 1967 Syrien und Ägypten Truppen an der Grenze aufmarschieren lassen. Aber Israel hat dann in einem nur sechstägigen Blitzkrieg die Araber überrollt, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen im Westen von Israel erobert. Das war eine totale Blamage für Araber und seither gibt es immer wieder aufflammende Konflikte mit halt vielen Opfern auf beiden Seiten. Am meisten Kämpfe immer innerhalb der Palästinensergebiete, aber auch immer wieder in den benachbarten Staaten Libanon und Syrien. Und der Angriff der palästinensischen Terroristen am 7. Oktober ist eigentlich eine neue Eskalationsstufe. Also dort haben Kämpfer von der Hamas Grenzen überquert und 1200 Israelis umgebracht und über 200 als Geiseln in der Gazastreife verschleppt.
Wie hat sich der Krieg jetzt über die letzten Monate entwickelt?
Der Angriff war ein grosser Schock für Israel. Die hochgerüstete israelische Armee hat an dem Tag total versagt und darum ist auch die Reaktion darauf äußerst hart. Israel greift seither Gaza mit Raketen, Flugzeugen und Bodentruppen an und laut Schätzungen sind an die 40'000 Palästinenser und Palästinenserinnen ums Leben gekommen, darunter auch viele Kinder. Die Zivilbevölkerung leidet an Hunger, ist nie mehr sicher und kann auch nie hinflüchten. Das Ziel von Israel ist die Auslöschung der Terrororganisation Hamas und Israel nimmt auch wenig Rücksicht auf Zivilisten im Gazastreifen. Und das ist jetzt mit Abstand die längste bewaffnete Auseinandersetzung. Die Schäden und Opferzahlen im Gazastreifen sind so schlimm wie noch nie und auf beiden Seiten gibt es keinen Kompromiss. Israel will die Hamas auslöschen und die Hamas will den Staat Israel zerstören.
Letzte Woche hat Swiss dann beschlossen, alle Flüge von Zürich bis Israel vorläufig einmal zu streichen. Auch nach Beirut im Nachbarland Libanon fliegt vorläufig kein Flugzeug von Swiss. Hat der Nahostkonflikt dort eine neue Eskalationsstufe erreicht oder was könnte zu dem Entscheid geführt haben?
Dass die Luftfahrt eingeschränkt worden ist, das denke ich, ist eine logische Folge. Und das allein ist auch nicht weiter schlimm. Aber die Angst vor einem Flächenbrand in der Region ist gross und wird auch immer grösser. Es geht nicht mehr nur um Israel und Palästinensergebiet, sondern es gibt immer wieder Angriffe aus dem Libanon auf Israel. Von dort schiesst die islamistische Hezbollah-Miliz und die wiederum ist vom Iran finanziert. Und im schlimmsten von allen Fällen würde der Iran als Verbündeter der Palästinenser und der Hezbollah in den Krieg eingezogen werden. Und auf Seite Israel könnten die Vereinigten Staaten als Unterstützer in den Krieg eingreifen. Man darf nicht vergessen, dass Israel eine Atommacht ist und der Iran wahrscheinlich kurz davor steht.
Das eine kurze Zusammenfassung über den Nahostkonflikt und die aktuelle Lage. Seit Anfang Mai hat das Spital Davos eine neue Geschäftsführerin, die 38-jährige Carmen Mattis. Betriebsökonomin aus dem Prättigau arbeitet schon seit rund 10 Jahren im Gesundheitswesen. Jetzt hat sie die ersten 100 Tage als CEO vom Spital Davos hinter sich. Im Interview mit der Anatina Schlegel redet sie über aktuelle Herausforderungen und erzählt, wie sie sich eingelebt hat in Davos.
Ja, ich habe mich sehr gut eingelebt in der Zwischenzeit. Ich bin überall in alle Abteilungen gegangen, habe dort Einblick genommen, habe durch das dürfen sehr engagierte und motivierte Teams und Mitarbeiter kennenlernen und entsprechend haben sie wirklich auch dürfen persönlich kennenlernen und so sind wir miteinander jetzt unterwegs.
Was haben Sie sich denn so für Ziel gesetzt für Ihr Amt?
Ja, die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind sehr gross. Der Druck ist sehr gross. Ich bin mir dessen sehr bewusst gewesen, als ich diese Position übernommen habe. Und natürlich sind wir an der Zukunftsgestaltung des Spital Davos.
Was haben Sie denn jetzt schon können konkret umsetzen oder machen in diesen 100 Tagen?
Ja, da haben wir einiges schon dürfen miteinander bewegen. Wir sind gemeinsam dran, mit dem Verwaltungsrat Strategiespiele 2030 aufzugleisen, die eben all die Zukunftsprojekte mit beinhalten. Und wir haben miteinander auch schon das Projekt Patientenpfad, das wir ausrollen, wo wir entsprechend versuchen, wirklich patientenorientiert für die Zukunft uns auszurichten.
Was würden Sie sagen, sind so die grössten Herausforderungen gewesen oder jetzt immer noch?
Gut, eben der Druck im Gesundheitswesen ist, wie gesagt, enorm. Wir bewegen uns da wie alle anderen Häuser auch im finanziellen Druck hinein und sind uns dabei am Optimieren, dort, wo wir können. So auch beispielsweise Strom ist so eins, das uns sehr fest eingeschlagen hat auf dem Jahresergebnis, wo wir jetzt in der Fortfolge uns deutlich verbessern werden können.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber laut einer KPMG-Studie haben die Schweizer Spitäler letztes Jahr zusammen einen Verlust von 1 Milliarde gemacht und auch das Spital Davos hat einen Verlust verzeichnet. Was hat das für einen Einfluss jetzt auf Sie gehabt, schon jetzt in dieser Anfangszeit?
Gut, klar, der bestehende Druck, den wir schon hatten, wie gesagt, hat sich einfach weiter erhöht. Ich bin mir dessen bewusst gewesen, dass ich aus dem Gesundheitswesen komme. Wir sind rege daran am Arbeiten, um die Stellhebel können wählen, wo wir können beitragen können. Und da sind wir, wie gesagt, miteinander unterwegs.
Ein grosses Projekt ist ja auch die Sanierung vom Spital Davos. Was ist dort aktuell der Stand?
Dort sind wir im Moment an der Weichenstellung in der Strategie des Spital 2030. Wir sind dran, dort quasi all die verschiedenen Areale zu prüfen. Wir haben die Option, am bestehenden Areal einen Neubau zu machen. Wir haben eine Option, dass wir sanieren, wie gesagt, das, was Sie angesprochen haben hier vor Ort. Aber wir sind auch dran, sehr zukunftsgerichtete Projekte zu prüfen. Und da ist das genannt, sicherlich auf dem Areal von der HGK, wo wir wirklich miteinander schauen, wie könnte man Akutspital, Reha und Forschung verbinden, was sehr einmalig wäre auf einem Campus und natürlich sehr etwas Besonderes.
Im Februar hat es noch geheißen, eine Renovierung würde rund 65 Millionen Franken kosten. Wie viel Sinn macht das zum Umsetzen im Vergleich zu einem Neubau?
Ja, es sind verschiedene Komponenten, die dazufügen. Es gilt sicherlich, die bestmögliche Lösung für das Spital zu wählen. Wir sind im Moment eben dran, evaluieren, was bedeutet das, auch kostenfolgemässig. Aber es sind ja nicht nur dann quasi die Renovation, die man dann hat, die sich in den Kosten zeigt, sondern es geht ja darum, dass man effizient aufgestellt ist für die Zukunft. Und dort ist so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich im Sanierungsfall immer auch von einem Gebäude, dass man dann gleich noch eine ältere Infrastruktur hat, die gewisse Limitationen mit sich bringt oder eben auch gewisse Themen dann trotzdem noch gemacht werden. Und da sind wir natürlich dran, eben die Neubau auf der grünen Wiese, wo man es auch, ich sage jetzt zukunftsgerichtet, von gewissen Perspektiven aus auch noch mal anders aufteilen oder aufbauen. De facto gesund bauen, das wäre so ein Thema, das wir dort auch anschauen könnten.
Ein möglicher Partner für einen Neubau wäre die Hochgebirgsklinik Davos. Wie realistisch ist das?
Das ist sehr realistisch. Wir sind in einem ganz regen Austausch miteinander, sind dran, all die möglichen Kooperationspotenziale auszuschöpfen oder auszuhandeln miteinander, wo man dann wirklich auch wirklich voneinander könnte profitieren. Und die Gespräche sind ganz fest am Laufen im Moment.
Was gibt es denn noch für andere Optionen für einen Neubau?
Natürlich auf dem bestehenden Areal. Da gibt es Optionen von der Entwicklung, wo man natürlich einen Teilbereich freimachen könnte, um dort einen Neubau zu generieren. Wir sind aber, wie gesagt, dran, all die verschiedenen Optionen zu prüfen, aus den verschiedenen Blickwinkeln heraus. Eben eins ist Kosten, eins ist aber auch die Tragweite für den Betrieb. Und dann aber auch, was eigentlich sehr wichtig ist, es muss ja vor allem zukunftsgerichtet werden. Also der Fußabdruck soll in der richtigen Größe sein. Es soll so sein, dass wir ja, einfach auch für all die, ich sage jetzt mal, Bewegungen, die im Gesundheitswesen am Tun sind, auch als ambulant für stationär geht und so weiter, dass man auch für das gewappnet ist. Und da sind wir uns im Moment am Gedanken machen, ob das überhaupt möglich wäre mit einem Sanierungsfall eben im Sinne von einer Renovation oder ob es nicht besser auf der grünen Wiese besser wäre.
Jetzt vielleicht nochmal zurück zu Ihren ersten 100 Tagen im Amt. Welcher Moment ist Ihnen da besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Ja, eigentlich all die verschiedenen Einblicke in die Teams. Ich bin wirklich überall sehr offen willkommen geheissen worden. Und das war sehr herzlich gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass man wirklich auch sehr schätzt, wenn man vor Ort ist. Und ich durfte sehr viel lernen. Und das ist etwas, was mir sehr positiv geblieben ist. Und auch wie engagiert, motiviert die Leute sind. Das färbt auf einem selber ab. Und entsprechend werden wir das natürlich auch so fortführen.
Die neue Geschäftsführerin vom Spital Davos, Carmen Mattis, im Interview mit der Anatina Schlegel.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Am Montag fängt im Kanton Graubünden und im Kanton Glarus die Schule wieder an. Viele Kinder sind unterwegs und darum ist viel Vorsicht geboten. Auf was Autofahrerinnen und Autofahrer achten sollten und wie man den Kindern helfen kann, im Beitrag von der Anatina Schlegel. Der Schulsack ist gepackt, der Znüni vorbereitet und die Luna ist super. Zumindest bei den Kindern, die dieses Jahr das erste Mal in die Schule oder den Kindergarten kommen. Die Aufmerksamkeit dürfte etwa überall ausser auf dem Verkehr sein. Genau darum ist es wichtig, dass vor allem auch Fahrzeuglenkerinnen und Lenker besonders aufpassen, sagt Marcel Trinkler. Er ist der Chef der Prävention bei der Kantonspolizei Graubünden.
Die jungen Kinder sind die meisten das erste Mal unterwegs. Und das heisst vor allem, dass man in der Nähe von Schulhäusern defensiv fährt und die Geschwindigkeit anpassen tut. Und ein Auge darauf wirft, ob Kinder am Strassenrand sind.
Wichtig ist vor allem auch, dass man den Kindern beim Fußgängerstreifen keine Handzeichen gibt, sondern nur komplett anhaltet. Auch Kantonspolizei Graubünden selber mache etwas zum Schutz der Kinder. Schließlich passieren rund ein Drittel der schweren Unfälle mit Kindern im Strassenverkehr auf dem Schulweg.
Während dem Schulanfang haben wir mehrheitlich Präsenz bei den Schulhäusern. Wir machen auch in der Nähe von Schulhäusern Geschwindigkeitskontrollen. Wir machen Verkehrsüberwachung und gleichzeitig gehen die Verkehrsinstruktoren für die Kantonspolizei mit den Kindern üben, wie über die Strasse laufen tun.
Nicht zuletzt haben natürlich auch die Eltern eine grosse Verantwortung und können die für mehr Sicherheit schauen, so der Marcel Trinkler.
Es wäre sehr gut, wenn die Eltern vor dem Schulstart mit den Kindern den Schulweg üben tun. Und auch wichtig ist noch, dass sie immer den gleichen Schulweg gehen. Und der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste.
Wenn alle also mithelfend, aufmerksam sind und vorsichtig fahren, dürfte an einem guten Schulstart von unseren Kleinsten nichts mehr im Weg stehen.
Warten, schauen und hören, das gilt also nicht nur für die Kinder auf dem Schulweg, sondern auch für alle Leute, die auf der Strasse unterwegs sind. Elterntaxis helfen den Kindern übrigens nicht, weil so lernen sie nicht, wie mit dem Verkehr umgehen. Diese Woche für Schlagzeilen gesorgt hat eine Cyberattacke auf einen Melchroboter von einem Bauer im Kanton Zug. Bei dem sind die Daten, die unter anderem vom Melchroboter geliefert werden, verloren gegangen. Müssen sich jetzt auch die Bäuerinnen und Bauern hier in der Region Sorgen machen, dass ihre Melchroboter oder andere Geräte gehackt werden? Es berichtet der Laurin Michael.
Dass elektronische Geräte gehackt werden, kommt mittlerweile viel vor. So eben auch bei dem Fall aus dem Kanton Zug. Dass es jetzt bei einem Bauer passiert ist, verwundert Andreas Mehli nicht. Er ist Inhaber von Mehli Landmaschine AG und Betriebsleiter vom Kurerhof.
Da staunst du natürlich nicht unbedingt, weil Cyberattacken gibt es jeden Tag. Ich bin dem nachgegangen. Das war eigentlich ein Cyberangriff auf den Computer von dem Bauer, nicht auf den Melchroboter direkt. Der hat immer melken, die Tiere, und hat einfach durch den Angriff seine Daten verloren.
Das Problem liegt also nicht beim Melchroboter, sondern beim Computer, wo die Daten gespeichert worden sind. Trotzdem sind Cyberattacken für so Roboter wie den zum Melken eine Gefahr.
Weil es ist ein Computer dahinter. Also jeder Computer ist gefährdet von Cyberattacken, wie wir wissen. Und man muss sich einfach überlegen, wo sind meine Daten? Was passiert, wenn ich keinen Zugriff mehr habe? Und das ist eine Backup-Geschichte. Also der Bauer hat kein Backup von seinen Daten. Und nur wegen dem hat er nachher ein Problem gehabt. Also man muss halt das Backup machen, man muss sich überlegen, wo ist das? Oder ist das irgendwo in einer Cloud? Komme ich denn dazu oder komme ich nicht dazu? Und das ist ein Thema, das uns alle bewegt. Also in allen Bereichen. Es ist einfach ein Computer, der gehackt worden ist.
Ein Melchroboter im Kuhstall hat auch der Andreas Gabatualler aus Langquart. Ein Roboter zum Melken hat der Bauer seit 14 Jahren. Momentan melkt er täglich 70 Kühe. Angst wegen dem Vorfall im Kanton Zug hat der Andreas Gabatualler nicht.
Weil, was soll ich sagen? Erstens habe ich meine Daten alle noch so von Hand aufgeschrieben. Das heisst, wenn wir Kühe besamen, das war ja dort in dem Fall das Problem gewesen. Oder wo man vermutet, ist das Problem gewesen. Das ist alles noch von Hand aufgeschrieben. Weil wir machen KB und dort hast du separat nochmal ein Zettel. Das hast du alles Und ich weiss nicht, ist das für die Leute wirklich so interessant, dass Bauern die Kuhdaten wegnehmen. Ich glaube, da gibt es Interessanteres und Lukrativeres, das man hacken kann.
Probleme in dieser Art hat Andreas Gabatualler noch nie gehabt. Auch sagt der Roboter eine grosse Hilfe, weil er nicht mehr zu den Melchzeiten am Morgen und Abend rum sein muss. Dann könne er auch mal am Abend ein bisschen länger auf dem Feld draussen sein. Trotzdem könne dann die ganze Zeit Fehler auftauchen, dass er dann auch schauen gehen müsse. Grundsätzlich ist der Andreas Gabatualler aber zufrieden mit dem Melchroboter.
Ja, das ist immer ein bisschen relativ. Es ist halt immer noch eine Maschine. Ich sage, im Großen und Ganzen ist es wirklich ausgereifte Technik und funktioniert auch. Aber so zwischendrin hat man schon mal das Gefühl, das und das könnte noch ein bisschen besser werden, aber das kommt auch sukzessive immer besser, wenn ich schaue. Vor 13, 14 Jahren haben wir angefangen mit Melchroboter. Wie es so angefangen hat und wo wir jetzt schon stecken, also dann sind wir in 10 Jahren noch mal weiter und dann ist es wahrscheinlich tadellose Technik.
Der Roboter melkt grundsätzlich jede Kuh zweimal im Tag. Wenn eine Kuh gerade am Melken war und noch mal will, dann merke ich das der Roboter und schickt sie wieder weg.
Wie es der Fall von Zug zeigt, ist es wichtig, dass man die eigenen Daten auswo anders absichert. Zum Beispiel mit einem Backup. Und das gilt natürlich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern überall. Und damit sind ihr jetzt hoffentlich wieder bestens informiert. Das nächste Infomagazin gibt es am Montag wieder, am Viertel ab 5 Uhr, hier auf Radio Südostschweiz. Und sonst finden wir uns auch jederzeit auf rso.ch und dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und machen's gut.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.